SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Deutschland hat gewählt und jetzt, ja, das wollen wir besprechen mit Professor Frank Brettschneider. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, grüße Sie.
Sie sind Politik- und Kommunikationswissenschaftler an der Universität Hohenheim und analysieren immer wieder verständlich aktuelle Wahlergebnisse. Als gestern, kurz nach 18 Uhr, die erste Prognose kam, was ging da Ihnen durch den Kopf?
Da habe ich gedacht, ist ja so wie die Stimmungsbilder vor der Wahl auch. Hatten ja sehr viele Umfragen bis an den Wahltag ran und der Unterschied zur Prognose war jetzt nicht riesig. Der zweite Gedanke war, das wird jetzt eine komplizierte Regierungsbildung werden.
Ja, und das Komplizierte wollen wir uns auch machen, was dann aber auch relativ schnell deutlich wurde. Also für Rot-Rot-Grün reicht es nicht. Ist das trotz des historisch schlechten Wahlergebnisses der CDU ein Erfolg für die Union?
Ja, ist auch ein Erfolg für die Union, weil sie so wieder stärker ins Spiel kommt. Das macht die Regierungsbildung doch wieder ein bisschen leichter. Vor allem aber ist es das Ergebnis von Fehlern auf Seiten der Linkspartei. Die Streitereien innerhalb der Linkspartei, die es gegeben hat, außenpolitische Positionen, die dann doch nicht mehrheitsfähig sind. Und das alles zusammengenommen führt dann eben zu einem sehr schlechten Abschneiden der Linkspartei, das dann Rot-Rot-Grün unmöglich macht.
Was dann eine andere Verhandlungsbasis bietet, da ist ein Druckmittel dann für die SPD weg. Was ja ganz interessant zu beobachten ist, dass wir jetzt zwei Kanzlerkandidaten haben, die einen Anspruch darauf erheben, eine Regierung zu bilden. Ist das normal?
Nein, das ist ein ziemliches Novum. Auch die Art und Weise, wie Herr Laschet nach dieser krachenden CDU-Niederlage noch nicht eine Stunde nach Schließen der Wahllokale für sich den Anspruch formuliert hat, eine neue Regierung bilden und dann auch führen zu wollen. Da hat man gemerkt, das war nach innen gerichtet. Er wollte dem vorbeugen, dass er abgesägt wird. Ja.
Da war ja schon von einem Putsch gegen Armin Laschet auch im Vorfeld die Rede. In der Berliner Runde wurde er von Markus Söder gelobt, ihm wurde Respekt gezollt. Ist das ein Dolchstoß? Wie muss man das werten?
Nee, das ist jetzt, glaube ich, kein Dolchstoß, sondern man merkt, wir haben ja die Chance, wenn wir FDP und Grüne überzeugen können, tatsächlich trotz dieser sehr deutlichen Niederlage weiterhin die Regierung bilden zu können. Und diese Chance, die will die CDU nicht verspielen, weil sie dann ganz ohne irgendetwas dastünde.
Wie haben Sie das denn gestern Abend sprachlich beurteilt? Das war bestimmt ganz spannend für Sie zu sehen in der Berliner Runde, wie sich jetzt Grüne und FDP, die jetzt als die Königsmacher gelten, aneinander angenähert haben, oder?
Unbedingt. Das war geprägt von ausgewählter Höflichkeit und überhaupt kein Blick zurück und kein Nachstechen, sondern sehr nach vorne orientiert, sowohl von Herrn Lindner als auch von Frau Baerbock, aber vor allem von Herrn Lindner, sagen, wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen. Und auch das ist spannend. Grüne und FDP drehen den Spieß um. Sie sagen, wir machen jetzt mal Vorgespräche und dann laden wir SPD oder CDU ein.
Die bisher stärkste Oppositionspartei im Bundestag, die AfD, wie ist deren Ergebnis einzuordnen?
Ja, sind schlechter geworden als beim letzten Mal. Auch da innerparteiliche Streitereien. Das, was übrig bleibt, ist ein Kern von rechtsradikalen Wählerinnen und Wählern oder auch teilweise rechtsextremen. Und das streckt dann Wählerinnen und Wähler ab. Da ist von der CDU niemand mehr dazugekommen. Einige sind in die Nichtwahl wieder abgewandert. Wir sehen deutlichen Unterschied zwischen Ost und West. In Sachsen und in Thüringen ist die AfD die stärkste Partei geworden von allen. Da gibt es große regionale Unterschiede.
Wobei man ja vielleicht nicht allen vorwerfen kann, rechtsradikal zu wählen, sondern das ist aus dem Ursprung einer Protestpartei entstanden. Also vielleicht auch ein Protest, der da immer noch vorhanden ist.
Ja, durchaus. Da waren auch viele Unzufriedene dabei mit der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Die sind aber teilweise wieder zurückgegangen. Und auf der Funktionärsebene, da ist der harte Kern jetzt einer, der eben auch politisch eindeutig verortet ist.
Die Linke musste bangen in Sachen 5%, kommt auf 4,9, schafft es trotzdem in den Bundestag, müssen Sie kurz erklären.
Ja, wenn man 3 Direktmandate erzielt hat über die Erststimme, dann wird auch das gesamte Zweitstimmenergebnis angerechnet auf die Sitze im Bundestag. Da ist die Linke nochmal davon gekommen, denn diese 3 Direktmandate in Berlin, die hat sie errungen. Und damit ist sie dann mit den 4,9% trotz 5%-Hürde im Bundestag vertreten.
Professor Frank Brettschneider, hat sich da für Sie beispielsweise gestern Abend in der Berliner Runde irgendeine Tendenz schon herauskristallisiert?
Ja, also auffällig war, wie FDP und Grüne tatsächlich schon festgelegt haben, wir sollten miteinander sprechen.
Der Vorschlag von Christian Lindner.
Genau, Vorschlag von Christian Lindner. Aber Herr Habeck hat das später dann auch bestätigt, hat gesagt, ja, haben wir in Schleswig-Holstein auch schon mal so gemacht, das hat ganz gut funktioniert. Das führt natürlich dazu, dass die beiden Parteien ja ihren Effekt in so einer Koalitionsbildung optimieren können, also möglichst viel rausholen können. Und im Augenblick sind dann CDU und SPD, will nicht sagen Zuschauer, aber sie müssen abwarten, wer von den beiden anderen jetzt den Vorzug gibt.
Der Frage nach einem Juniorpartner ist Armin Laschet dann ja auch ganz geschickt ausgewichen, ne?
Ja, Armin Laschet muss jetzt gucken, dass er überhaupt im Spiel bleibt. So viele Wahlmöglichkeiten hat er ja nun auch nicht. In eine große Koalition zu gehen, kommt, glaube ich, nicht in Betracht. Das würden die Wählerinnen und Wähler nicht mitmachen. Das würde auch die SPD-Basis nicht mitmachen. Und das würde auch an der CDU-Basis knirschen. Also wird es eine Dreierkonstellation.
Jetzt wird ja schon ganz viel spekuliert. Vielleicht spekulieren Sie einfach mal mit. Wie laufen jetzt solche Sondierungsgespräche ab?
Naja, es wurde ja schon verkündet, in kleiner Runde zunächst mal, also wirklich in sehr kleiner Runde, zunächst zwischen FDP und Grünen auszuloten. Kann man überhaupt die Kluft, die es gibt zwischen den beiden Parteien und auch zwischen ihren Anhängerschaften, kann man die überbrücken? Und wenn das dann gelaufen ist, dann gibt's die Gespräche auch teilweise parallel schon auf der informellen Ebene mit CDU und mit SPD. Ganz bestimmt werden sie am Ende nicht gleichzeitig verhandeln, das geht nicht, sondern dann nacheinander. Die Frage ist, mit wem fangen sie an?
Da liegen ja nun wirklich große Brocken auf dem Tisch. Auf der einen Seite Schuldenbremse, auf der anderen Seite hohe Investitionen. Also Demokratie macht es aus, dass man von seinen eigenen Positionen abrückt. Beim letzten Mal hat es unglaublich lang gedauert. Ein halbes Jahr hat es gedauert, bis wir dann eine neue Regierung hatten. Jetzt versprechen alle, es wird schneller gehen. Wie glaubhaft halten Sie das?
Ja, glaub schon, das wird schneller gehen. Letztes Mal war ungewöhnlich lang, auch wegen des Wechsels, der ja dann im Laufe der Verhandlungen vorgenommen werden musste. Erst waren die Verhandlungen Jamaika und dann doch die große Koalition auf Drängen damals des Bundespräsidenten hin. Das wird diesmal vermutlich schon schneller gehen. Aber trotzdem, am Ende muss auch die Basis gefragt werden. Zumindest mal bei den Grünen ist das so. Auch die anderen Parteitage werden sicher ein Wörtchen mitreden wollen. Und man kann jetzt auch nicht ganz schnell eine Regierung bilden, weil man ja deutlich machen muss, die Not ist groß, dass man sich zusammenfindet.
Teilweise ist man sich innerparteilich auch nicht einig, beispielsweise CSU und CDU. Da hat die CSU sich ins Parteiprogramm geschrieben, dass sie sagen, ohne Mütterrente gehen wir keine Koalition ein. Und das ist schon ganz lange ein Thema. Also rücken Sie davon ab?
Das werden wir sehen. Was gestern deutlich wurde, ist, sie suchen nicht eine Koalition mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Das ist ja eine Möglichkeit, wie man Koalitionen bilden kann. Man guckt, wo haben wir denn die Schnittmengen, und das sind dann halt wenige, und die realisiert man. Und die andere Variante, eine Koalition zu bilden, ist zu sagen, wo sind die Schwerpunkte der einzelnen Partner, und lässt man ihnen ihre Schwerpunkte. Bei den Grünen dann der Klimaschutz, bei der FDP wäre es keine Steuererhöhung und bei der CSU ist es dann eben die Mütterrente. Und da wird jeder über seine Schatten springen müssen und am Ende kriegt jede Partei etwas ab, das ihr ganz besonders wichtig ist.
Ja, und wir schauen, wie lange das dauern wird. Sie als Kommunikationswissenschaftler gucken ganz intensiv auf die Wahlprogramme, haben die auf Verständlichkeit der Sprache analysiert. Hat Sie da eigentlich jemand überrascht gestern?
Ja, schon die freundlichen, man könnte fast sagen sanften Worte, die von Christian Lindner gegenüber den Grünen intoniert wurden. Das war ungewöhnlich, sehr stark nach vorne blickend, nicht mehr nach hinten. Bei Olaf Scholz war auffällig zurückhaltend wie eh und je, auch sagen wir, beherrscht und unaufgeregt. Und das Spielfeld verlagernd, zu sagen, wir machen das jetzt nicht vor laufender Kamera, sondern das werden die nächsten Tage bringen.
Jetzt hat er gerade in einer Pressekonferenz gesagt, die Union soll in die Opposition gehen. Also das sind von ihm dann mal klare Worte. Ist man vielleicht gar nicht so gewohnt von ihm?
Ja, aber ist nun wirklich naheliegend aus seiner Sicht. Er will Kanzler werden und die Union hat verloren und die SPD gewonnen. Dass er diese Schlüsse daraus zieht, ist schon klar. Das ist sein Wunsch. Aber den kann er eben nicht alleine entscheiden, sondern dafür braucht er die FDP und auch die Grünen.
Naja, es gibt ja immerhin noch einen Armin Laschet, der angeblich auch eine Regierung bilden will. Überrascht Sie da etwas?
Ja, dass er eine Regierung bilden will. Nicht nur, weil die CDU deutlich verloren hat, sondern sein Anteil an diesem Verlust ist offenkundig. Er hatte Probleme, überhaupt die CDU-Anhängerschaft zu mobilisieren. Die Unentschiedenen konnte er auch nicht wirklich überzeugen. Es ist nicht nur ein persönliches Problem, aber ein sehr großes. Und dann zu sagen, ich würde gerne Kanzler werden, ja, mutig.
Geht's ihm da womöglich darum, den eigenen Kopf zu retten? Was ist das für eine Strategie, die dahinter steckt?
Danach sieht das aus, denn er hat ja schon gesagt, dass er nach der Bundestagswahl dann als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen nicht mehr zur Verfügung stehen will. Und was bleibt ihm dann, wenn er weiter politisch gestalten möchte? Und natürlich versucht er zu retten, was zu retten ist, nach dieser Niederlage für die Union. Und es gibt auch andere, die der Meinung sind, man sollte ihn vielleicht auswechseln, und denen will er da auch zuvorkommen und seine Position erstmal festigen.
Wie ist das bei der Rhetorik bei den Grünen? Da fiel gestern ganz besonders auf, dass Annalena Baerbock immer wieder das Wir in den Vordergrund gestellt hat.
Da haben wir eine ähnliche Situation wie bei der CDU auch, dass die Grünen zwar erheblich dazugewonnen haben, aber trotzdem deutlich unter ihren erwarteten Ergebnissen geblieben sind, hat viel mit ihr zu tun. Das ging los mit ihren in Anführungszeichen Skandalen, also beispielsweise die Nachmeldung von Nebeneinkünften, dann der geschönte Lebenslauf und dann die Plagiate im Buch. Da stürzten die Grünen mit ihr gemeinsam ab. Und es ist naheliegend zu sagen, mit Robert Habeck wäre das wahrscheinlich anders gewesen. Und wenn sie jetzt von wir spricht, dann meint sie weniger Robert Habeck, sondern sie möchte selbst dabei bleiben.
Wenn wir jetzt mal auf die Wählerwanderung schauen, denn das ist etwas, was Sie natürlich auch beobachten. Das ist auch ganz interessant, wo jeweils die Parteien zugewonnen oder verloren haben. Wo ist der größte Anteil hin?
Ja, sehr viele von der CDU sind zur SPD gegangen, und zwar nicht, weil sie die SPD so eine tolle Partei finden, sondern weil sie Olaf Scholz als Kanzler angemessener fanden als Armin Laschet. Das ist ein sehr, sehr großer Anteil. Es wurde ihnen leichter gemacht, da Olaf Scholz die SPD auch ziemlich versteckt hat im Wahlkampf und stärker seine eigenen persönlichen Fähigkeiten nach vorne gestellt hat. Dann sind einige von der CDU in die Nichtwahl gegangen. Das sind diejenigen, für die die Hürde, die SPD zu wählen, zu groß ist, die aber auch wiederum mit Armin Laschet nichts anfangen konnten.
Was ja überhaupt immer der größte Anteil ist, die Nichtwähler.
Ja, aber die Nichtwählerinnen und Nichtwähler haben ganz unterschiedliche Motive, warum sie nicht zur Wahl gehen. Die einen sind uninteressiert, die anderen sind frustriert. Dritte machen das mal, ausnahmsweise kehren das nächste Mal wieder zurück. Also das ist jetzt nicht so geschlossen, wie man jetzt sagen, es ist eine Partei der Nichtwähler. Nein, das sind ganz viele unterschiedliche Gruppen.
38% der Wahlberechtigten sind Wähler über 60 Jahre. Wenn wir jetzt auf die jungen Wähler schauen, wie haben die sich entschieden?
Ja, die ganz Jungen, die Erstwählerinnen und Erstwähler, die haben tatsächlich an erster Stelle die FDP, ganz knapp vor den Grünen. Wenn man die Altersgruppe erweitert bis zu den 25-Jährigen, dann liegen die Grünen vorne. Aber das kann man ziemlich deutlich sagen, FDP und Grüne sind dort stark vertreten. Und bei der älteren Altersgruppe über 60, da liegt die SPD vorne, bei den über 70-Jährigen dann die CDU. Das heißt, wir haben da eine klare Trennung entlang der Altersgruppen.
Sie haben an der Universität Hohenheim die Programme analysiert. Das war ja ein echtes Mammutprogramm, was Sie da vor sich hatten. Und jetzt stellt sich natürlich nach der Wahl die Frage, sind die Programme denn auch für Wahlerfolg oder Misserfolg verantwortlich?
Die Wahlprogramme selbst eher nicht. Die liest nämlich so gut wie niemand. Noch nicht mal die eigenen Parteimitglieder tun das. Aber das, was drinsteht, ist trotzdem nicht irrelevant, sondern es ist die Grundlage für viele andere Kommunikationsmittel der Parteien.
Wenn sie keiner liest, wofür werden sie geschrieben?
Erstmal werden sie geschrieben nach innen. Man verständigt sich während des Schreibens ja auf Positionen der Partei. Und das ist wichtig, dass man eine Linie findet. Und dann werden sie geschrieben für die Journalistinnen und Journalisten, die dann die Mühe haben, aus diesen sehr umfangreichen Papieren Gegenüberstellungen anzufertigen und zu sagen, bei der Steuerpolitik stehen die Parteien für X, Y und Z und bei der Umweltpolitik haben sie folgende Position.
Sie haben es ja nach Verständlichkeit analysiert. Was kam denn daraus?
Ja, die Verständlichkeit, die fassen wir vor allem formal, also Wortmerkmale, Satzmerkmale, lange Sätze, Fachbegriffe. Und da haben wir festgestellt, nur bei einer einzigen Wahl seit 1949 waren die Programme formal noch unverständlicher. Das heißt, die Parteien verschenken hier eine Chance, ihre Positionen, die sie erarbeitet haben, auch für Laien verständlich zu transportieren. Der längste Satz, 79 Wörter, da wissen sie am Ende vom Satz nicht mehr, wie er angefangen hat.
Sie machen das ja schon sehr lange und eben von Anfang an, seit der ersten Wahl von 1949 an. Und die Parteien beobachten ja auch solche Studien. Warum ziehen die Parteien keine Lehren daraus?
Ja, wenn ich das wüsste. Also es gibt Parteien, die immer wieder mal punktuell bei einzelnen Wahlen Lehren ziehen. Die SPD beispielsweise bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg im März hatte in ihrem Programm eine ganz schöne Neuerung. Wenn Fachbegriffe aufgetreten sind, wurden die durch eine Sprechblase erklärt. Und das ist ein guter Schritt, um deutlich zu machen, wir denken auch an die sich nicht tagtäglich mit Politik beschäftigen. Bei anderen Wahlen sind es mal andere Parteien, die sich was einfallen lassen. Am Ende geht dann aber die Verständlichkeit doch meist wieder unter.
Gibt es einen klaren Sieger in Sachen Unverständlichkeit?
Ja, diesmal waren es die Grünen. Die waren formal am unverständlichsten. Die Satz- und die Wortstruktur etwa so komplex wie eine politikwissenschaftliche Doktorarbeit. Das ist dann wirklich nur was für Expertinnen und Experten.
Interessant, dass Sie sagen, im Grunde ist, die Bürgerinnen und Bürger lesen die Wahlprogramme auch nicht. Woran orientieren sich denn dann die Bürgerinnen und Bürger? Es gibt ja so Alternativen wie den Wahlomaten, der ist ja populär geworden in den vergangenen Jahren.
Ja, der Wahlomat, der dient mal so zur Orientierung, aber dann das zu wählen, was einem da vorgeschlagen wird, das machen auch die wenigsten. Sie orientieren sich an einer groben politischen Richtung, mitunter auch mal an Schlagworten. Etwa die Erzählung der SPD und von Olaf Scholz, Respekt mehr in der Gesellschaft zu verankern. So etwas bleibt hängen. Das sind dann Begriffe, die Gedanken auslösen und auch Assoziationen.
Ist das tatsächlich so simpel, dass ein Wort vielleicht am Ende wahlentscheidend sein kann?
Nein, auch wieder nicht, sondern es sind ganz, ganz viele. Ja. Man braucht Themen, man braucht Botschaften für diese Themen und da ist für das Thema soziale Gerechtigkeit Respekt eine gute Botschaft. Und dann braucht man Kommunikationsinstrumente, viele unterschiedliche, die diese Kernbotschaften transportieren. Das ist schon komplexer als nur ein Wort.
Wollen wir auch gleich im Detail nochmal draufschauen und das, was sicher ist am Tag nach der Wahl, dass Angela Merkel abtritt. Jetzt war von ihr gestern zum Wahlergebnis nicht wirklich was zu hören. Haben Sie eine Reaktion beobachtet?
Nein, sie stand mal mit dabei, als Armin Laschet aufgetreten ist, aber gesagt hat sie da nichts. Sie hält sich zurück.
Angela Merkel vermeidet Verben, sie verwendet oft Substantive, macht dann teilweise neue Wörter draus. Wir erinnern uns an Öffnungsdiskussionsorgien. Das ist keine direkte Sprache. Kam die trotzdem an?
Das kommt sehr auf den Blick des Betrachters oder der Betrachterin an. Gibt einige, die sagen, das ist dröge und das ist technokratisch und da fehlt die politische Führung, ihre Kritiker. Und es gibt andere, die sagen, doch, dieser unaufgeregte Stil, der ist der Sache angemessen. Sie ist jetzt nicht die große Rhetorikerin gewesen, sie hat eher durch dieses Unaufgeregte überzeugt.
Wie sehen Sie das denn als Kommunikationswissenschaftler? Da geht es ja darum, die Informationen an die Frau, an den Mann zu bringen. Wie ist es mit so einer Sprache machbar?
Das ist nicht so richtig leicht. Also gerade im Zusammenhang mit der Corona-Krise wäre es schon gut gewesen, öfter auch mal eine direkte Ansprache, eine bessere Erklärung für das eigene Handeln zu liefern. Und das ist nun nicht ihre Stärke. Anders, wenn sie im direkten 1:1 mit der Bevölkerung diskutiert, bei solchen Runden, da ist sie sehr natürlich. Aber dieses Übersetzen von Politiksprache in so eine laiengerechte Sprache war jetzt nicht ihr großer Pluspunkt, nee.
Dann gab es die Entschuldigung, die als großer Pluspunkt gewertet wurde. War es das dann auch?
Ja, war sinnvoll, das zu tun, um überbordenden Frust bei der Bevölkerung tatsächlich frühzeitig aufzufangen.
Diese Rhetorik, die Sie ja analysieren, was hat das ansonsten, einmal diese passive Sprache bei Angela Merkel, was hat es noch ausgemacht?
Ja, es ist vor allem schon fast präsidial. Also sie ist nicht diejenige, die jetzt eine kämpferische Parteiensprache verwendet und sich da auf eine Seite schlägt. Das wurde ja auch lange als führungslos ausgelegt. Aber damit hat sie Ansehen erreicht, gerade in Krisenzeiten, wo es eher auf eine nüchterne Betrachtung kommt. Und wenn diese ankommt und wenn diese nüchterne Betrachtung sich dann auch in der nüchternen Sprache niederschlägt, dann passt das zusammen.
Dann gab es die Geste, die Raute, wo es jetzt hieß, im Grunde hat Olaf Scholz schon die Raute kopiert. Wie bewerten Sie das?
Ja, das ist dann so ein Symbol von nicht allzu großer Bedeutung. Bei Olaf Scholz war es wichtig. Deswegen, weil man gesehen hat, er kopiert auch den Stil von Angela Merkel im Hinblick auf die Zielgruppen. Also ein bisschen Wandel, aber auch viel Stabilität. Da hat er nun auch versucht, die Älteren mit anzusprechen, was ihm auch gelungen ist.
Was mir bei Olaf Scholz insbesondere aufgefallen ist, dass er das Wörtchen, muss man ja fast sagen, bisschen immer wieder verwendet. Warum macht er das?
Ja, ein bisschen Wandel und ein bisschen Stabilität, aber nicht nur Wandel und nur Stabilität. Insofern ein ja, beherztes sowohl als auch.
Macht doch eine Aussage schwächer.
Ein bisschen.
Hier kommen Nachfragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern an Professor Frank Brettschneider aus Walsbachtal. Hat Frank Reichenbacher geschrieben und sagt, mich interessiert, warum viele Jugendliche die FDP gewählt haben. Gerade die junge Generation demonstriert doch meist für Fridays for Future. Da hätte ich eher erwartet, dass die Grünen wählen. Sie können es einordnen.
Ja, das ist schon eine naheliegende Frage. Die jungen Menschen sind eben auch nicht einheitlich, sondern es gibt die einen, die den Klimaschutz ganz weit nach oben schreiben und dann auch tatsächlich die Grünen gewählt haben. Und es gibt andere, die eher auf Selbstbestimmung, wirtschaftliches Unternehmertum, eigentlich die Start-up-Szene, Risiken eingehen und so weiter, eher darauf setzt. Und die haben sich für die FDP entschieden.
Große Kritik ja allgemein von den jungen Wählerinnen und Wählern, dass sie von der Politik gar nicht so wirklich wahrgenommen werden. Hat sich das durch Fridays for Future verändert, weil sie einen geringen Teil der Wählerschaft ausmachen?
Ja, das hat sich schon geändert. Fridays for Future ist auf jeden Fall gelungen, das Thema Klimaschutz weit oben auf die Tagesordnung der politischen Auseinandersetzung zu bringen und mehr die Aufmerksamkeit auch auf die Interessen von jungen Menschen zu leiten. Aber sie sind trotzdem halt eine relativ kleine Gruppe verglichen mit anderen.
Andere Nachfrage kommt rein aus der Schweiz von Buch am Ichel. Und Gunther Gnoss schreibt da, wann endlich werden als Alternative zu Textromanen grafische Übersichten präsentiert? Alle nehmen großzügig das Wort Digitalisierung in den Mund, aber niemand geht dem Volk mittels übersichtlicher grafischer Darstellung entgegen. Gibt's da irgendwelche Ideen, Entwicklungen?
Sehr guter Punkt. Das ist vor allem auch was, was den Journalismus betrifft. Sagen, kann man da nicht grafisch durch Erklärfilme oder auch Erklärstücke komplexe Sachverhalte darstellen? Ja.
Wählerwanderung, habe ich grafische Diagramme gesehen, ja.
Da hat man das. Vielleicht kann man das auch bei Überschneidung von thematischen Punkten aus Programmen machen. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert, weil Bilder sehr viel schneller aufgenommen werden und auch besser wirken, als das Texte tun. Das sehen wir sogar bei den Wahlplakaten. Reine Textplakate, die sieht man 2 Sekunden und dann hat man sie wieder vergessen, während Bildplakate tatsächlich ein Thema transportieren können.
Also danke für die Anregung. Dann bleiben wir vielleicht gerade mal bei den Plakaten und bei Social Media. Da entwickelt sich ja ganz viel. Wie ist das von der Wahrnehmung?
Sehr, sehr unterschiedlich. Die Wahlplakate scheinen ja so ein bisschen aus der Zeit gefallen, so das gute alte Wahlplakat.
Hängen trotzdem überall.
Ja, sie hängen überall, weil sie auch am meisten wahrgenommen werden von Menschen. Vor allem dann, wenn sie gut gemacht sind, können sie sogar was bewirken. Es steht zwar keiner vor dem Plakat, sagt, hey, das gefällt mir und jetzt wähle ich die Partei, aber sie können auf ein Thema aufmerksam machen.
Was heißt denn, wenn sie gut gemacht sind? Könnten Sie jetzt analysieren, welche Wahlplakate diesmal gut gemacht waren?
Ja, das machen wir mit Blickverlaufsanalysen. Wir lassen Menschen Plakate angucken und zeichnen hundertstel Sekunden genau auf, wo sie hinschauen. Dann sehen wir, die Bildelemente werden als erstes angeschaut. Der Text sollte nicht zu viel sein, er muss kontrastreich sein, er muss zu den Kernaussagen einer Partei passen. Das muss eine Wiedererkennbarkeit geben. Man muss sofort begreifen in diesen 3 bis 5 Sekunden, von wem ist das.
Was war diesmal besonders gut gelungen, was war besonders schlecht?
Ja gut, hat die SPD das gemacht. Sie hat Olaf Scholz in den Mittelpunkt gerückt und das auch mit einer starken Wiedererkennbarkeit und einer Zuspitzung der Themen, auch viel mit Respekt und sozialer Sicherheit. Das war gut gestaltet. Die Grünen hatten schon mal bessere Plakate als die, die doch sehr, ja, sehr grün waren, also überzogen waren von diesem grünen Film. Das ist nicht kontrastreich. Da waren auch keine wirklichen Fotos, Bilderthemen drauf. Das haben sie schon besser gemacht.
Bis kurz nach 2:30 in der Nacht hat es wohl bis zum vorläufigen Ergebnis der Bundestagswahl in Baden-Württemberg gedauert. Auf das Ergebnis aus Biberach wurde dann noch gewartet. Professor Frank Brettschneider, ich nehme an, Sie waren jetzt nicht ganz so lange auf, oder?
Nee, also bei allem Respekt vor Biberach, ja. Aber das muss ich mir jetzt nicht noch anhören.
Als Kommunikationswissenschaftler, wie verfolgen Sie eine Wahl? Seppen Sie durch sämtliche Programme, haben parallel dann das Tablet neben sich liegen? Wie machen Sie das?
Ja, so etwa können Sie sich das vorstellen. Und dann haben wir ja ganz viele Untersuchungen vor der Wahl schon. Eigene Datensätze, eigene Umfragen, Inhaltsanalysen und so weiter. Und das wird dann alles zusammengebracht und sortiert an dem Wahltag.
Wenn wir mal draufschauen, hat denn Baden-Württemberg im Bundestrend gewählt? Also die CDU fällt ebenfalls auf ein Rekordtief von 24,8%.
Ja, im Großen und Ganzen ist es der Bundestrend mit Besonderheiten, die wir in Baden-Württemberg immer schon hatten. Die Grünen etwas stärker als im Bundestrend, die CDU auch nach wie vor etwas stärker als im Bundestrend. Auch die FDP war jetzt ein bisschen stärker und die SPD entsprechend schwächer. Aber die große Richtung, die ist dann so wie auf Bundesebene.
Was machen Sie denn an der Uni Hohenheim jetzt mit diesem Ergebnis?
Ja, da gibt es jetzt ganz viel auszuwerten und am Ende steht, wie wir das so machen in der Wissenschaft, dann irgendein Buch, das da dann vor allem wir lesen und vielleicht andere nicht mehr so wahnsinnig interessiert, aber wo uns vor allem die Zusammenhänge interessieren. Wer hat denn jetzt welche Kommunikationsmittel der Parteien wahrgenommen? Wer hat welche Zeitungsartikel wahrgenommen oder Berichterstattungen in den Medien? Und hat sich das in irgendeiner Form auf die Meinungsdynamik, auf die Meinungsbildung ausgewirkt? Und das ist viel Rechnen.
Ja, das glaube ich ist ja auch ganz spannend. Gibt es denn da schon erste Tendenzen, Vermutungen, die Sie haben, die sich womöglich bestätigt haben schon?
Ja, tatsächlich diese große Dynamik, dass diesmal sehr viele Wählerinnen und Wähler doch verunsichert waren und eben nicht so gewählt haben, wie es ihrer traditionellen Bindung entspricht, weil sie immer schon so gewählt haben, sondern hin und her gerissen waren zwischen Partei und Kandidat, einzelnen Themen. Und so war für viele Wählerinnen und Wähler diesmal keine Lösung dabei, von der sie gesagt haben, jo, das ist genau die Lösung, die wir haben wollen. Sondern es gab immer so ein kleines Aber. Und das hat sie hin und her gezogen und hat auch zu einem häufigen Wechsel im Verlauf des Wahlkampfes geführt.
Und jetzt hatten wir eben dieses Kopf-an-Kopf-Rennen mit diesem Ergebnis. Jetzt schreibt uns Max Gilmeier aus Dillingen, schreibt, ich bin 21 Jahre alt, habe jetzt das erste Mal gewählt und sagt, eigentlich sollte doch die Partei, die die meisten Stimmen hat, auswählen dürfen, mit wem man zusammenarbeitet. Was halten Sie von so einem Vorschlag?
Ja, charmante Idee, weil das die Sache einfacher machen würde. Aber die Frage ist, würde das die Entscheidung auch besser machen? Denn auch die Partei mit den meisten Stimmen, die SPD, hat ja nur gut ein Viertel der Wählerinnen und Wähler hinter sich vereinen können. Und Politik ist in erster Linie mal Mehrheiten organisieren, Mehrheiten finden. Und das kann dann eben auch mal die zweite Partei sein.
Wobei ja immer vom Wählerauftrag her argumentiert wird. Also insofern wäre diese Argumentation ja nachvollziehbar.
Das schon, aber der Wählerauftrag ist ja facettenreich. Es sind viele Aufträge gegeben worden. Die FDP wird für sich reklamieren. Wir haben auch den Auftrag gekriegt, nicht nachzugeben bei dem Thema Steuererhöhung. Und so wird das jede Partei sagen. Und das muss man dann eben zu einem gemeinwohlorientierten Ganzen bündeln.
Jetzt geht's um das große Thema erfolgreiche Kommunikation. Sie haben darüber geschrieben, Sie können es erklären. Welche Ratschläge haben Sie denn jetzt für die Parteien?
Naja, zunächst mal braucht man ein Ziel. Aus dem Ziel leiten sich Kommunikationsbotschaften ab, Inhalte, die sind am allerwichtigsten. Und dann geht es um die Frage, wie verbreitet man die? Für die Parteien jetzt im Augenblick geht es darum, sich relativ viel offen zu halten. Und sie haben sehr viele Zielgruppen. Die eigene Partei nach innen muss überzeugt werden vom richtigen Weg. Der Koalitionspartner oder die Koalitionspartner, die müssen angesprochen werden. Und die Öffentlichkeit dann auch noch.
Was kann denn da womöglich alles noch schiefgehen? Jetzt hat man ja häufig gesagt im Wahlkampf, Olaf Scholz hat das gut gemacht. Der hat nämlich sein Team im Hintergrund versteckt. Das kann er ja nicht permanent versteckt halten.
Nein, da werden jetzt aus den Parteien heraus Forderungen laut werden. Und in den Parteien ist das ja auch kein geschlossenes Auftreten, sondern da gibt es unterschiedliche Strömungen. Und die SPD, die SPD-Teile, die eher links sind, die werden versuchen, Scholz in eine bestimmte Richtung zu drängen. Innerhalb der Grünen gibt es auch unterschiedliche Strömungen und auch bei der FDP. Und die werden jetzt alle versuchen, zu ihrem Interesse Punkte zu setzen.
Wen halten Sie für einen guten Kommunikator?
Da gibt es einige. Joschka Fischer war mal ein hervorragender Kommunikator, Gregor Gysi auch. Auf ihre Art und Weise auch Angela Merkel. Was die Reden betrifft, ist Christian Lindner jetzt erst ausgezeichnet worden vom Deutschen Redenschreiberverband für die beste Rhetorik, die er verwendet in seinen Reden.
Da hat Schreibt er die Reden selbst?
Zum Teil wohl schon, ja. Und zum Teil sind das Versatzstücke, wie im Wahlkampf immer. Da sind viele Teile, welche, die wiederholt werden, muss man auch machen. Die Botschaft muss man einmal, zweimal, dreimal sagen, damit sie ankommt.
Diese Versatzstücke, diese Floskeln, die wir ja alle gehört haben im Wahlkampf, die ja auch häufig kritisiert wurden, gerade in den Triellen und dann gab es sehr viele Fernsehsendungen. Hat das nach dem Wahlkampf mal ein Ende oder wird das weitergehen?
Das ist auch ein bisschen eine Frage. Wie da Journalistinnen und Journalisten entsprechende Formate, Sendungen basteln. Lebendiger sind die Sendungen, bei denen etwa Vertreterinnen und Vertreter aus der Bevölkerung die Fragen stellen und die auch nicht so vorhersehbar sind. Also wahrscheinlich wird man da auch bei der Berichterstattung sich Gedanken machen müssen, wie man die anders gestaltet und nicht die gestanzten. Trielle 3 war definitiv zu viel.
Mögen Sie eine Prognose abgeben, wie es denn ausgeht, in welche Tendenz es geht? Jamaika oder Ampel?
Ganz ehrlich, keine Ahnung. Das wird genauso knapp sein wie der Wahlausgang selbst auch. Beides ist möglich. Für beide Lösungen muss entweder die Grüne Partei oder die FDP jeweils über ihren Schatten springen, am besten in einer Form, die sehr kooperativ ist. Mal gucken, irgendeine Lösung muss es geben.
Was in jedem Fall feststeht, der Bundestag wird weiter wachsen. Das macht viele Bürgerinnen und Bürger wütend. Wie wird das weitergehen?
Ja, wir hatten jetzt eine ganz kleine Reform im Bundestagswahlrecht. Die hat aber auch nicht verhindert, dass der Bundestag noch mal weiter wächst. In 4 Jahren soll es dann die große Reform geben. Aber hier hat der Bundestag insgesamt geschlafen in den letzten Jahren und eben sich nicht an so eine Reform ranbegeben. Ist auch irgendwie eine komische Vorstellung. Die von dem aufgeblähten Bundestag profitieren sollen, ihn kleiner machen. Vielleicht sollte man sich da andere Formate auch da überlegen. Vielleicht mit Bürgerinnenräten.
Ja. Also die Bürgerinnen und Bürger mehr mit einzubeziehen, wäre auch ein erfolgreiches Dialogformat.
Ja, durchaus. Wir hatten in Baden-Württemberg ja in dem Streit um die Abgeordnetenpensionen, die Altersversorgung, auch eine solche Lösung, wo dann zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger sich Experten angehört haben und Empfehlungen abgegeben haben.
Jetzt sitzen die Parteien zusammen, da wird es lange Sondierungsgespräche geben. Wie geht denn für Sie Tag 1 nach der Wahl weiter als Politik- und Kommunikationswissenschaftler?
Ja, zum einen werten wir das an Daten aus, was wir schon haben. Wir erheben auch neue. Es gibt jetzt noch eine Nachwahlbefragung, werden also einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung fragen, wie zufrieden sie mit dem Ergebnis sind und warum sie eigentlich so gewählt haben, wie sie es getan haben und ob sie das nochmal tun würden. Und dann schauen wir uns aber auch an, was gibt es jetzt für Reden, was gibt es für Politsendungen und welche Rhetorik wird dort eingesetzt.
Also dann herzlichen Dank, dass Sie sich heute Vormittag Zeit genommen haben für unsere Sendung, Professor Frank Breitschneider.
Danke Ihnen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.